Wenn Sie glauben, dass Preußen in der Friedenszeit friedlich gewesen ist, dann haben Sie sich geirrt. Schon damals gab es Mord und Totschlag. Auch damals gab es einen Detektiv, der die Morde und Verbrechen aufgeklärt hat. Honoré Langoustier. Aber auch schon damals hatten die Menschen mehrere Berufe. Langoustier war noch Koch am Hofe Friedrichs II. Am 17. Februar überreichte der Verleger des Bebra Verlags Ulrich Hopp 300 Bücher an den, kann man sagen, Nachfolger von Friedrich dem Großen, nämlich Matthias Platzeck, einige Bücher. Und diese Bücher sollten an Bibliotheken im ganzen Lande verteilt werden. Und das sind nicht irgendwelche Bücher, sondern das sind Exemplare der Preußen-Krimi-Reihe, geschrieben vom Autoren und Journalisten Tom Wolf. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo, Herr Wolf.
Hallo.
Ja, ich habe mich auch mit dem Thema jetzt eingehend beschäftigt und das ist doch recht komplex und teilweise natürlich auch sehr kompliziert. Sie haben sehr, sehr viel geschrieben. Sie haben für Literaturzeitschriften geschrieben, auch, glaube ich, welche herausgebracht. Das ist eine Unmenge, was Sie da gemacht haben und über diverse Dichter auch geschrieben. Aber jetzt geht es im Moment erstmal um Preußen und um Friedrich den Großen, über den Sie eben diese Krimis geschrieben haben, was ja an sich schon eine sehr große Besonderheit ist, denn woher weiß man, was da passiert ist? Haben Sie da genau recherchiert? Gibt es tatsächlich Aufzeichnungen, dass da in dem Sinne Verbrechen passiert sind, die auch aufgeklärt wurden? Oder wie sind Sie daran gekommen?
Ja, es gibt natürlich Berichte über Kriminalfälle. Es gab ja auch schon Zeitungen. Insofern habe ich für den ersten Band auch die erste preußische Zeitung damals zu Rate gezogen. Krimis, die in der Zeit angesiedelt sind, entweder es sind historische Krimis, die also wirklich auf tatsächliche Begebenheiten zurückgreifen. In meinem Fall sind es erfundene Kriminalfälle. Nur hin und wieder mal zitiere ich irgendetwas, was an Kriminellem tatsächlich passiert ist. Es waren nicht so viele Morde wie heute. Also heute hat Berlin ja auch Millionen Einwohner. Damals hatte es knapp 100.000. Insofern war ein Mord im Jahr oder zwei Morde im Jahr waren für Berlin schon viel. Es gab viele Kindestötungen und es gab Selbstmorde natürlich auch ohne Ende, weil die Garnisonsstadt Berlin doch viele Soldaten beherbergt hat, die eigentlich gar keine Soldaten sein wollten. Die haben sich umgebracht. Aber Morde, da habe ich kräftig nachhelfen müssen.
Honoré Langoustier, Ihr Held sozusagen, der gleichzeitig auch Koch am Hofe Friedrichs II. War, der ist aber rein erfunden oder gab es tatsächlich einen Koch da, der diesen Namen vielleicht sogar hatte?
Nein, einen Koch diesen Namens gab es nicht. Es gab allerdings mehrere Küchenmeister. Der König hat sehr gerne gegessen und sehr gut gegessen. Und er hatte einen Hofküchenmeister und zwei Hofküchenmeister. Er hatte mindestens 10 bis 20 Köche, die sich auch abgewechselt haben. Er hat morgens sich vom ersten Hofküchenmeister die Speisenvorschläge vorlegen lassen und hat dann ausgewählt, was ihm behagt hat, was ihm nicht gefallen hat.
Und die kann man auch nachlesen im Buch?
Die kann man im Buch nachlesen. Die historischen Küchenzettel gibt es auch, die könnte man sich auch alle anschauen im Potsdamer Archiv. Aber also so weit bin ich nicht eingestiegen, denn vieles ist auch gedruckt in Literatur über die Zeit.
Sie haben ja in dieser Zeit jetzt, der wievielte Band ist jetzt erschienen von den Krimis? Das ist der 12., ne?
In der Langoustier-Reihe erscheint jetzt der 12.
Erscheint jetzt der 12., genau.
Der 11. ist gerade erschienen, Blutorange.
Genau. Und die springen ja teilweise auch in der Zeit hin und her. Also es ist nicht so, dass das chronologisch sozusagen den Jahren entsprechend ist, sondern einige, die was als 8. erschienen ist, die spielen vor dem 7. oder so. Wie kommen Sie denn da klar? Also ich meine, das ist ja auch doch zeitlich eine große Leistung, das alles einzuordnen, weil Sie müssen ja auch wissen, welche Figuren haben da gelebt, welche haben nicht gelebt, welche sind in meinem eigenen Roman schon gestorben.
Das muss ich mich immer selbst erst fragen.
Ja.
Aber so schwierig ist es nicht. Ich meine, die Zeitspanne, in der die Langoustier-Krimis spielen, ist die Regierungszeit Friedrichs des Großen. Und das ist ja klar abgegrenzt von 40 bis 86. Und je nachdem, welches Jahr mir plötzlich ins Auge sticht, besonders auffällt, das nehme ich halt. Wenn ich während der Recherche irgendeine interessante Begebenheit finde, an der ich eine Geschichte aufhängen kann, sei das jetzt 1760 oder 66 oder wiederum 1745, dann wird das zum entscheidenden Jahr. Und gut, der Leser braucht sich darüber ja keinen Kopf zu zerbrechen. Er muss nur insgesamt begreifen, dass es in der Regierungszeit Friedrichs des Großen spielt oder Friedrichs des Zweiten. Und wenn er dann die Reihe so aufstellt, dass er die historische Chronologie vor sich hat, dann kann er die auch so lesen. Darauf muss ich ja achten, dass man die Bände einzeln auch lesen kann, ohne die gesamte Reihe zu kennen.
Ja, ja. Sind Sie denn ein Fan sozusagen von Friedrich dem Großen geworden oder waren es immer schon oder wie sind Sie gerade auf dieses Thema gekommen?
Naja, Fan, ich meine, Fan kann man von einem Feldherrn vielleicht nicht unbedingt sein.
Naja, er hat ja viele Verehrer, die ja sagen, er hätte sehr viele Reformen auf den Weg gebracht, auch in der Innenpolitik. Und
das
insofern,
ja. Sagen wir so, ich finde ihn teilweise sehr sympathisch, weil ich glaube, ihn so ein bisschen von außen her zu verstehen. Künstler, der in eine Soldatenfamilie hineingeboren wurde, ein bisschen manchmal dachte ich an meinen eigenen Lebenslauf, weil mein Vater war auch beim Militär und mein Großvater. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, diese Anfangsschwierigkeiten, die er mit seinem Vater hatte, die konnte ich gut nachvollziehen. Auch wenn meiner ganz anders war und ihm mir nicht die Bücher weggenommen hat oder mir irgendwas verboten hat. Es ist doch ein eigenartiges Aufeinandertreffen eines musischen Geistes auf eine doch eher raue und harte Gegenwelt. Also der Vater war doch ein ziemlicher Kotzbrocken, wenn man so will.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Obwohl wohl natürlich Friedrich der Große durchaus dann auch ja Kriege geführt hat, auch erfolgreich teilweise geführt hat. Ja. Insofern war er dann doch auch ein Stück Feldherr natürlich.
Ja, eigentlich war er militärischer als sein Vater. Er hat Kriege geführt, der Vater hat immer nur davon geredet und hat lange Soldaten gesammelt. Gut, also was ich an Friedrich schätze und mag, das ist halt seine Direktheit, seine Neugier, seine Offenheit für Kunst und Kultur. Das ist das Einzige, was in meinen Augen auch an ihm noch liebenswert ist. Ich meine, dass er Tausende von Menschen mit in den Tod gezogen hat, das kann man schwerlich gut finden.
Ja, das ist natürlich richtig. Lernt man denn Friedrich den Großen auch ein bisschen kennen durch Ihre Bücher?
Ich denke schon. Ja. Also ich habe zumindest versucht, ihn kennenzulernen anhand der Quellen, die ich gelesen habe oder die mir untergekommen sind anhand von biografischen Berichten, Berichten von Zeitgenossen, die ihn besucht haben und halt allen Anekdoten, die es über ihn gibt. Insofern ist es natürlich ein anekdotisches Bild, das ich zeichne. Niemand wird sich genau vorstellen können, wie es gewesen sein wird, vor ihn zu treten oder mit ihm Umgang zu haben. Aber ich denke, man kriegt anhand der Berichte, die es gibt, schon ein gutes Bild und ich übertreibe das natürlich in meinem Roman, soweit ich kann.
Es wird ja auch jetzt viel recherchiert und gesagt, dass er eventuell schwul gewesen ist und deswegen auch so Schwierigkeiten mit seinem Vater gehabt hat. Kommen solche Themen auch bei Ihnen vor oder ist Ihnen das dann zu spekulativ?
Das kommt am Rande vor, aber das ist mir echt zu spekulativ. Das ist auch in der Zeit ganz anders gewesen, als man sich's heute vorstellt. Sein Bruder zum Beispiel, der ja mit Sicherheit schwul war, hat sich mit ihm offen darüber ausgesprochen. Und ich denke, das war damals kein solches Tabuthema wie heute. Und es waren auch, ich glaube eher, dass man...
Naja, heute ist es ja eigentlich kein Tabuthema mehr.
Ja, aber man tut irgendwie so, als wenn es was Besonderes wäre.
Ja, wenn solche Sachen auftauchen von Leuten der Geschichte, wo man es nicht wusste, dann ist es vielleicht was Besonderes, aber sicherlich.
Gut, aber sein Bruder und er, die haben darüber gesprochen. Und ich glaube, also wenn man das weiter verfolgen wollte, Bisexualität würde ich vielleicht eher ins Spiel bringen.
Ja, klar.
Also ich weiß nicht, er hat mit seiner angetrauten Ehefrau auch glückliche Zeiten verlebt.
Ach so, ich dachte, die hätte er ins Stadtschloss geschickt.
Ja, aber erst nachdem er König wurde.
Ach so, ja, stimmt.
Zur Kronprinzenzeit gibt es Berichte über seine ehelichen Freuden.
Ja, ja. Ja, nun, das muss man ja auch nicht alles an dem einen Thema aufhängen, das ist ganz klar. Ich wollte nur wissen, ob Sie so ins Private sozusagen gehen. Das heißt aber, wir können uns noch auf weitere Romane freuen aus der Serie, oder?
Doch, auf jeden Fall.
Ja?
Also auf mindestens zwei.
Der aktuelle Roman Glutorange ist wie alle Bücher dieser Reihe im Bebra Verlag erschienen, kostet 9,95 €. Und ja, Herr Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Sie haben uns ein bisschen was erzählt über Ihr Werk, über Ihren Helden sozusagen, Honoré Langoustier. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht.